Jetzt sagen gleich alle, natürlich. Also die sind, wenn wir auflisten, wo geht ihr eigentlich in der Regel hin? Wo seid ihr immer? Wo seid ihr seltener? Sie sind immer im Bierzelt. Also wenn irgendwo bei ihnen zu Hause Volksfest ist, dann sind die da und sie sind da wahnsinnig gerne.
Die neue Sehnsucht nach der alten Begegnung, sie führt auch die jungen Zielgruppen ins Bierzelt, sagt Diane Dotzauer, Programmbereichsleiterin bei Bayern 1, Bayern 3 und PULS beim Bayerischen Rundfunk. Und mit ihr habe ich genau darüber gesprochen. Was bedeutet das für Medienmarken, diese neue Sehnsucht nach dem echten Miteinander? Und wie kann man sich als Marke in dieser digitalen Welt, bei dieser ganzen Content-Flut positionieren? Und welche Rolle spielen dabei die Menschen, die es machen? Jetzt geht's los.
This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Die drei. Das ist eine Zahl, die ich bemerkenswert finde, die ich vor kurzem gelesen habe. Und warum finde ich die bemerkenswert? In der aktuellen Forsa-Vertrauensumfrage geben gerade mal 3% der Menschen an, dass sie Social Media vertrauen. Was insofern natürlich besonders bemerkenswert ist, da wir im Schnitt um die 100 Minuten dort verbringen, jüngere Zielgruppen sogar wesentlich mehr, fast 3 Stunden sind es da. Und trotzdem sind die Vertrauenswerte in diesem Ranking so gering in Social Media. Natürlich gibt es dabei Unschärfen, das ist auch klar. Was heißt denn eigentlich Social Media? Sind das die Leute, die da posten? Sind das die Inhalte? Sind das die Plattformbetreiber? Ist das die technische Infrastruktur? Das wird dann in dieser Umfrage nicht wirklich abgefragt. Trotzdem eine bemerkenswerte Zahl. Ein bisschen besser sieht es für das Radio aus. Das kommt nämlich auf 47% Vertrauen. Die Presse, auch da ein bisschen unscharfer Begriff, würde ich sagen, weil unter Presse fällt für viele Leute, glaube ich, auch vieles, liegt bei 39%. Und das Fernsehen bei 25%. Insgesamt lässt sich sagen, dass das Vertrauen laut dieser Umfrage von Forsa, die sie jedes Jahr erheben, in fast alle wichtigen Institutionen des öffentlichen Lebens sinkt seit Jahren. Und da sieht man schon dieses ganze Thema Vertrauen und wem vertrauen die Leute noch und warum verschwindet Vertrauen. Das ist ganz schön kompliziert. Das ist gar nicht so leicht. Aber aus dieser wachsenden Skepsis gegen das, was online passiert, daraus lässt sich, glaube ich, auch eine ganze Menge für etablierte Medien ableiten. Und unter anderem darüber wollen wir heute sprechen, denn es gibt so ein bisschen die Rückkehr zu guten alten Werten bei den Medien, die Rückkehr zum realen Miteinander, die Rückkehr zur physischen Begegnung, so ganz in echt die Real-Life-Rituale. So haben wir das vor, anderthalb Wochen ungefähr ist es her, fast 2 Wochen schon jetzt, wo wir aufnehmen, bei Mediennetzwerk Bayern beim Trend-Event genannt. Und schon da durfte ich mit Diane Dotzauer über unter anderem dieses Thema sprechen. Und irgendwie fanden wir das beide, glaube ich, so interessant und wir hatten auf der Bühne nicht so viel Zeit. Deswegen haben wir gedacht, führen wir das Gespräch doch hier im Podcast einfach noch fort und jetzt ist sie mir zugeschaltet. Schön, dass du da bist, Diane.
Ja, danke für die Einladung, Lukas, freut mich.
Sehr gerne. Diane, du leitest ja beim Bayerischen Rundfunk als Programmbereichsleiterin Bayern 1, Bayern 3 und PULS. Ich glaube, man kann sagen, 3 Flaggschiffe des BR. Bayern 1, Bayern 3 auf jeden Fall. PULS als junges Angebot natürlich in einem anderen Kontext, aber auch ein Flaggschiff inzwischen, würde ich sagen. Wenn du auf solche Zahlen schaust, so 47% hat Radio, laut dieser ist natürlich alles so, wie gesagt, ein bisschen unscharf, aber so als Richtung zum Einstieg ins Gespräch. Sprich 3% Social Media. Und da seid ihr ja auch unterwegs, vor allem mit PULS natürlich in allererster Linie, aber auch mit anderen Marken. Überraschen dich solche Zahlen noch oder sagst du nö?
Also als Journalistin sage ich nö, es überrascht mich eigentlich gar nicht. Ich traue da herzlich wenig. Wir haben ja auch an dem Nachmittag lustig drüber gesprochen, dass ich also definitiv meiner Korean Pilates KI-Frau, die mir ihre App empfiehlt, also überhaupt nicht vertraue. Die Menschen
ich glaube, das musst du kurz erklären nochmal für unsere Zuhörerinnen, was es mit der Korean Pilates-Frau auf sich hat.
Also wenn man so über 50 wird, begegnet einem ja immer wieder gewisse Dinge. Also mir begegnet regelmäßig eine Korean Pilates-Frau, die mir also ihre App empfiehlt. Die kostet also irgendwie knapp 90 Euro und die war also ein paar Jahre lang, war die immer echt. Und ich habe mir gedacht, Mensch, die sieht echt toll aus. Und jetzt ist sie KI und jetzt sieht sie natürlich noch toller aus. Also alle Muskeln ausdefiniert. Das ist unglaublich. Und ich denke mir aber oft, du willst mich wohl verarschen. Meine 90 Euro kriegst du jetzt nicht mehr. Definitiv nicht. Das ist durch. Chance vertan. Ja.
Du also, hast leicht reden, du ohne deinen Stoffwechsel und so. Ne? Genau.
Ja, also auf jeden Fall, es ist natürlich so, dass unsere Feeds ja überflutet werden über KI, dass uns natürlich Werbung reingespült wird en masse. Ich merke es auch bei meinen Kindern, die sind 15 und 18, also die sind voll in dieser Social-Media-Welt unterwegs. Und da merke ich schon, dass die bei vielen Dingen wissen, das ist nicht echt, das ist gefaked, das ist Clickbaiting, der erzählt mir da irgendwie eine gute Geschichte. Sie schauen sich trotzdem oft an, weil sie es spannend finden, aber sie trauen den Dingen wirklich herzlich wenig. Oder sie kommen dann mal und sagen, du Mensch, Mami, ich habe da dieses oder jenes gelesen, was sagst denn du dazu? Und dann sprechen wir darüber. Also die Zahlen verwundern mich eigentlich nicht. Und trotzdem, wir wissen, wie die Algorithmen funktionieren, dass sie unsere Emotionen ansprechen, dass diese Dinge auch süchtig machen. Das ist ja inzwischen erwiesen. Und deswegen wird es en masse konsumiert, obwohl wir diesen Dingen eigentlich gar nicht vertrauen.
Also ich finde diese Diskrepanz natürlich überraschend, wäre jetzt zu viel gesagt auf meiner Seite, aber diese Diskrepanz finde ich schon auf jeden Fall, ich benutze das Wort jetzt zum dritten Mal, glaube ich, heute, bemerkenswert. Diese wirklich fast 0% Vertrauen auf der einen Seite und trotzdem sind wir irgendwie alle da und verbringen da sehr, sehr viel Zeit unseres Lebens inzwischen auf diesen Plattformen. Ist ja erstmal ein Fakt, glaube ich, den man auf jeden Fall gerade auch als Medienschaffende im Auge behalten muss. So, ne? Also einerseits Vertrauen wenig, aber Nutzung viel. Was heißt es eigentlich für uns als Medienmarke? Und da haben wir ja als eine mögliche Reaktion darauf oder einen Trend, den wir identifizieren, den ja auch ihr, wir haben darüber gesprochen beim Trend-Event und werden jetzt das vertiefen, diese neue Sehnsucht, sage ich mal, nach dem alten physischen Miteinander besprochen. Und da seid ihr gerade ja auch beim Bayerischen Rundfunk, gerade auch mit den großen Marken, die wir haben sie gerade angesprochen, Bayern 1, Bayern 3 und Puls, seid ihr da sehr stark auch in diesem Bereich unterwegs, mit Events, mit der echten Begegnung. Und jetzt war letztes Jahr ja die große Meldung, zumindest in manchen Kreisen große Meldung, dass ihr das Puls Open Air eingestampft habt. Ein Aushängeschild des physischen Erlebens beim Bayerischen Rundfunk. Warum das denn jetzt? Also ich dachte, der Trend wäre, wir treffen uns alle wieder, Diane.
Ja, eingestampft ist der falsche Begriff. Ja. Es war ja in der Tat so, dass der Veranstalter keine Möglichkeit mehr sah, mit uns das fortzuführen. Mhm. Und da hat es das Puls Open Air getroffen, wie viele andere Festivals, dass wir merken, dass junge Menschen erstens diese Wege nicht mehr in Kauf nehmen. Es ist einfach weit. Viele der jungen Leute haben gar kein Auto mehr. Es ist auch einfach so, außer du wohnst am Land. Das ist das eine. Und das einfach Festivals, und das wissen wahrscheinlich alle, die da so einigermaßen unterwegs sind, einer unglaublichen Preisspirale unterliegen. Mhm. Das ist auch inzwischen einfach ein unglaublich teures Geschäft. So 3 Tage Festival, das ist wahnsinnig schön. Das ist ein wahnsinnig tolles Feeling, aber es so, du musst diesen Preis verlangen und das ist für junge Menschen einfach eine ganze Stange Geld. Ja. Und wir haben da auch mit den Profis gesprochen, um zu gucken, bringen wir einen anderen Partner rein im Endeffekt, und die haben selbst gesagt, wenn ihnen in ihrer Festivalreihe ein Festival keinen Gewinn abwirft, dann stellt das die Existenz ihrer kompletten Firma in Frage. Und daraufhin haben wir uns dann einfach entschlossen, einen anderen Weg zu gehen. Jetzt so 2 Jahre nach dieser durchaus harten Entscheidung für den BR und fürs ganze Team glauben wir, dass wir richtig liegen. Wir setzen auf regionale Veranstaltungen, auf kleine Veranstaltungen vor Ort, nah bei den jungen Menschen. Die haben keine weiten Wege. Es kostet nicht wahnsinnig viel Geld. Es ist für jeden leistbar. Das heißt, wir versuchen statt dem großen einen Lagerfeuer Puls Open Air zwischen München und Augsburg jetzt viele kleine Feuer zu entzünden. Wir machen Karaoke-Partys. Wir sind mit der Puls-Startrampe mit Newcomern unterwegs. Das funktioniert super. Wir waren jetzt auch flankierend zum großen Mitsing-Konzert des Bayerischen Rundfunks mit den jungen Leuten im E-Werk in Nürnberg. 1500 Leute, die da gemeinsam gesungen hatten und haben den Club angezündet. Also nicht mehr ein großes Lagerfeuer, sondern viele, viele kleine Lagerfeuer. Und wir hoffen uns, dass damit auch allen kuschelig warm wird mit der Zeit. Aber es ist ein Umschwenken in der Strategie, weil wir gemerkt haben, mit dem Festival wird es einfach schwer, die Resonanz zu erzeugen, so viele junge Leute dahin zu holen, dass es sich wirklich trägt. Und dann ist es einfach ein Thema, das man überdenken muss.
Es ist ja auf der einen Seite natürlich, wir kennen es alle, dass gerade große Veranstaltungen, große Festivals ja auch mit immens gestiegenen Produktionskosten zu tun haben. Es wird immer schwieriger, Personal auch zu finden in dem Bereich Gastronomie und so weiter, die das dann betreiben. Auf der anderen Seite dann natürlich dieses Problem, und so verstehe ich dich, in eine Chance umzumünzen, ne? Weil das, ja. der Trend ja schon natürlich genau dahin geht, dass alles fragmentiert, dass die Communities irgendwie kleiner sind und sich eher zu ihren spezialisierten Interessen gerne treffen, sei es in Musik, sei es bei anderen Themen, und dass ihr dann das klug versucht aufzugreifen, gerade auch mit eurer Regionalisierungsstrategie beim Bayerischen Rundfunk, ist das dann der neue Erfolgsweg sozusagen für euch?
Ja, davon bin ich überzeugt. Also, aber wir haben jetzt auch nicht ins Blaue hinein geplant, sondern haben wirklich dann eine Studie angestoßen und haben junge Leute quer durch Bayern gefragt, was ist denn euch wichtig? Wie weit wollt ihr überhaupt noch fahren? Was könnt ihr euch leisten? Welche Themen interessieren euch? Und da war das schon sehr, sehr eindeutig. Auch zu sagen, Mensch, ich bewege mich so 30 Kilometer. Das hat sich einfach so entwickelt, dass junge Menschen nicht mehr 3 Stunden für ein komplettes Wochenende quer durch Bayern fahren, sondern ich will mich 30 Kilometer bewegen, ich will irgendwie so 20 Euro ausgeben, und dann steckt das für uns den Rahmen, und es macht ja keinen Sinn, was aufrechtzuerhalten, was alle natürlich immer irgendwie toll fanden und in den Medien toll, Resonanz und mega Bilder, und im Endeffekt die jungen Leute sagen aber, so richtig passend zu dem, was ich mir leisten kann und wie ich hier zu ticke, da passt es nicht mehr so gut dazu. Da muss man einfach die Zeichen der Zeit dann erkennen, und man muss auch annehmen, dass so eine Ära endet und eine neue Idee dann hinsetzen, die hoffentlich erfolgreich ist.
Das ist ja insofern interessant, also weil ein Aspekt ist ja auf jeden Fall die Regionalität dann. Also du sagst, sie wollen halt einfach nicht mehr weit wegfahren, sondern am Wochenende die Wege schön kurz halten. Dass das einen so ein Wunsch ist, den man ja, wenn man jetzt so ein bisschen klischeehaft auf junge Leute schaut, vielleicht gar nicht erstmal so hätte, ne? So, weil man denkt, ja, die wollen doch raus, die wollen ja weg da, wo sie sind und so, diese Dinge, die man dann gerne sagt, dass das dann in solchen Fällen gar nicht so ist. Und wenn man dann mal nachfragt, man auch andere Antworten bekommt. Das zeigt ja, dass es hilft, zu reden mit der Zielgruppe, die man erreichen will. Was wollen die denn noch so? Was für habt ihr da noch so rausgefunden? Außer Regen, weil du hast gesagt,
wo sie überall so stecken.
Was wünschen sie sich sonst noch? Ja, sehr gerne.
Also, wo sie so überall unterwegs ist, und das ist eigentlich überhaupt nicht verwunderlich. Und jetzt sagen gleich alle, natürlich. Also, die sind, wenn wir auflisten, wo geht ihr eigentlich in der Regel hin? Wo seid ihr immer? Wo seid ihr seltener? Sie sind immer im Bierzelt. Also, wenn irgendwo bei ihnen zu Hause Volksfest ist, dann sind die da, und sie sind da wahnsinnig gerne. Auf Platz 2 Fasching. Mhm. Das ist für die jungen Menschen, das ist bei meiner Generation irgendwie so Fasching. Die gehen wahnsinnig gerne, sind die im Fasching unterwegs. Das ist einfach so. Und dann kommen wirklich so ein paar andere Punkte. Clubs kommen relativ spät. Ich meine, wir wissen ja auch in Bayern, so die Clubszene, die hat es echt hart. Das war ja so in meiner Generation ein ganz anderes Thema. Da warst du ja Donnerstag, Freitag, Samstag irgendwo unterwegs. Das sind die nicht mehr. Also die kommen weiter später. Und die Festivals kommen wirklich fast auf den vorletzten Platz. Das ist dann schon hart, das zu sehen. Im Endeffekt aber, das ist eben, man sieht bei mir vor Ort, mit meinen Leuten, gute Stimmung, ein gemeinsames Erleben, und es muss dann nicht irgendwo ein Riesenevent irgendwo in Bayern sein. Das ist schon eher dieses nah dran. Wir merken viele Vereinstreffen, wo sie alle stecken in dem Alter, ist auch nochmal in ihren Vereinen, sich da engagieren, was auf die Beine stellen, Jugendfeste. Und ich glaube, dass das eher das Potenzial ist, wo wir gucken müssen, wie kommen wir da gut an die jungen Leute ran, wie werfen wir da unseren Anker, wie stellen wir uns auf, mit was kommen wir vorbei, was machen wir möglich. Also eher kleines Lagerfeuer als zu versuchen, überall immer die Riesenhütte anzuzünden. Das gelingt einfach bei diesen unterschiedlichen Zielgruppen in dem Alter, diese vielen Subkulturen, da gelingt es nicht mehr so gut.
Ja, das, du sprichst es an, ne? Weil wir ja auch schnell, wenn wir so in die Zielgruppenanalysen in den Medien so ein bisschen reingehen, dann haben wir so die Gen Z, und dann hat man irgendwie ein Bild im Kopf, wie diese Gen Z dann irgendwie ist, wie die aussieht, wie die redet, für was für Themen die sich interessiert. Und jetzt sitzt du hier, Diane, und sagst, die gehen ins Bierzelt.
So einfach ist es. Und sie interessieren sich, jetzt verrate ich noch was, wahnsinnig einfach fürs Essen. Ja. Die sagen, was verbinde ich mit Bayern und mit Heimat? Dann ist es Essen. So, und deswegen entwerfen wir bei Puls jetzt auch in die Richtung was, haben wir eine Idee und kommen damit heuer hoffentlich um die Ecke. Mein Gott, vielleicht geht's einfach nur darum, ich bin ausgezogen, wie mache ich zum allerersten Mal Bratkartoffeln? Keine Ahnung, wir werden es rausfinden.
Sehr
also
gut.
Spannend. Wenn man, also wie gesagt, wir setzen sehr auf die Medienforschung.
Ja.
Bei uns im Programmbereich Bahn 1 und Bahn 3 hat es lange Tradition. Mhm. Aber auch bei Puls und den Formaten, die Jungen zu verstehen, da hilft es schon sehr. Zurück also so ein bisschen das Weltbild manchmal
ja,
gerade.
Das genaue Hinhören und so die erste Annahme, die man vielleicht über irgendwie eine Zielgruppe hat, zu hinterfragen und dann auch aus dem Kopf zu löschen, wenn die Ergebnisse irgendwie ganz anders sind oder das nochmal anders anzugehen, ist, glaube ich, immer ein guter, wichtiger Punkt, gerade wenn man Medienschaffende ist, das noch sich doch genauer anzuschauen und nicht mit der ersten Annahme, die man so hat, irgendwie loszumarschieren. Ach ja, die sind ja alle so, also machen wir dann ein Angebot so.
Ich kann das nur empfehlen. Also immer lieber, bevor man Geld mit einem Format verpulvert, das dann nicht erfolgreich ist, lieber ein bisschen was von der Summe mal in eine gute Medienforschung stecken.
Ja. Und mal jetzt hast du gerade schon, ihr habt was in der Pipeline zum Thema Essen zum Beispiel, weil das ein Thema ist, was die jungen Leute umtreibt, aber vielleicht auch ein bisschen auf andere Zielgruppen geschaut. Das Thema Event an sich ist ja auch eins, da steckt ja ein unglaublich großes kreatives Potenzial drin. Du hast das Mitsing-Konzert ja schon angesprochen zum Beispiel. Was ist ein gutes Event für euch? Oder lass mich anders fragen, wann sagt ihr, ein Event war erfolgreich für euch? Habt ihr da feste Kriterien? Oder wie bewertet ihr das dann im Nachgang, dass ihr vielleicht auch eine Reihe fortführt zum Beispiel?
Ich glaube, da gibt es zwei Bereiche, die wichtig sind. Das eine ist natürlich immer eine Reichweite, dass man schon sagt, das ist ein Event, das auch so ungefähr die Zahl an Menschen zusammenholt, die man sich so vorstellt. Das macht man im Vorfeld, mache ich eher was Kleines, weil ich weiß, ich bin eher special bei Puls. Dann sage ich auch, da müssen jetzt nicht 15.000 Leute die Bude stürmen, sondern wir sind froh, wenn 1.300 gemeinsam in einem Club fahren. Da ist die Bude voll, Stimmung ist cool, schön ist es. Werden natürlich Bahn 1 und Bahn 3 grundsätzlich mit ihrer großen Verankerung in der bayerischen Bevölkerung und mit ihrer Reichweite dann natürlich die Erwartungen höher sind. Aber da bestehen auch Unterschiede. Habe ich jetzt eine Bahn 1 Disco in Mühldorf? Habe ich das große Bahn 3 Festival? So, wo wir schon sagen, so 13.000, 15.000 Leute, das wäre schon fein. Natürlich ist das eine Richtschnur. Was für uns aber auch wichtig ist, ist, was die Menschen zu unseren Events sagen. Also wir haben ja eine ganz enge Verknüpfung mit unserem Community Management und hören da schon immer genau rein. Was finden die Leute toll? Wo sind sie vielleicht kritischer? Wir probieren Dinge neu aus, um zu gucken, was funktioniert gut. Also wir haben ja festgestellt, bei unseren Festivals, bei Bahn 1 und Bahn 3, dass es eben nicht mehr reicht. Du machst da ein schönes Programm auf der Bühne und die Leute stehen da 5 Stunden und finden dich großartig von vorne bis hinten. Ganz, ganz viele tun das. Aber andere sagen auch, oh, das ist mir irgendwie zu anstrengend. Oder ich will vielleicht mich auch nur eher, ja, treffen, ratschen, die Moderatoren kennenlernen. Und für die zum Beispiel haben wir so einen nebendran Biergartenbetrieb immer aufgebaut, wo aus der Umgebung die ganzen Caterer da sind und unsere Moderatoren sind da verteilt und wir bieten Gesprächsmöglichkeiten an. Das ist eigentlich sehr, sehr schön, weil viele da manchmal starten, dann wechseln die an die Bühne. Wenn ihnen da irgendein Show-Act nicht so taugt, dann wechseln die wieder zurück, verbringen einen schönen Abend mit Familien und Freunden und dann ist das okay. Und wenn die Leute heimgehen und sich dann melden und sagen, Mensch, war echt ein schöner Nachmittag oder es war ein schöner Abend, dann ist es, also wir merken das schon in der Resonanz. Wir sind alle mit draußen, unsere Moderatoren sind mit draußen, Team sind immer viele da. Ich bin auch eigentlich immer mit dabei und versuche immer mit vielen Leuten zu sprechen und in die Augen zu gucken. Und dann, glaube ich, kriegt man ein ganz gutes Gefühl. Ist der Funke übergesprungen oder hat man Rohrkrepierer produziert an der Stelle? Also daran messen wir das.
Ja, also gar nicht mehr so dieser Gedanke, Bühne, Publikum und los geht's, sondern eher so ein bisschen das auch da interaktiver zu gestalten. Wie definiert ihr als Medienmarke in dem Fall dann Bayern 1, Bayern 3, Puls, der BR als Ganzes, eure Rolle bei so Events? Also seid ihr einfach nur Veranstalter, seid ihr Möglichmacher, seid ihr eine Plattform, um Menschen Selbstwirksamkeit zu geben? Also habt ihr da, welches Rollenverständnis habt ihr, wenn ihr raus in diese Welt geht und die Leute zusammenbringt?
Wir bringen da wirklich Menschen zusammen, die ansonsten nicht mehr zusammenkommen. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich so und ich glaube, wir erfüllen da auch ein Grundbedürfnis, das die Menschen haben und von dem sie manchmal, jetzt hat man das Gefühl, gar nicht weiß, dass es ihnen vielleicht verloren gegangen ist und sie deswegen auch so skeptisch manchmal in die Welt blicken. Wir holen die Menschen zusammen, zu einem Ereignis, bei dem sie auch gemeinsam etwas erleben können, so mit Hilfe des Bayerischen Rundfunks. Und da kommen wirklich Menschen zusammen, die ansonsten auf diese Art und Weise so ein Gemeinschaftserlebnis in dieser Größenordnung eigentlich gar nicht mehr hätten. Also vor allem ist es aufgefallen beim Mitsing-Konzert im Herbst, das war ja Bayern 1, zusammen mit dem ganzen BR und auch mit Unterstützung BR-Fernsehen und Chöre in ganz Bayern, der BR-Chor, also auch eine Verbindung, die für Bayern 1 eher ungewöhnlich ist. Ja, da die 80er-Jahre-Musik Popwelle und auf der anderen Seite hast du sowas Klassisches wie ein Chor, ein Kirchenchor und Bahn 1, wie geht das zusammen? Also war super spannend. Und was wir da festgestellt haben, ist, dass wir bei diesem Event das Publikum in die Mitte gestellt haben. Also wir hatten jetzt nicht ein riesen Brimborium auf der Bühne, sondern stand die Bahn 1 Band ganz zurückgenommen und hat diese singende Menge in Ingolstadt, da in der Stadthalle, einfach nur der Bassist unterstützt, indem der ein paar Töne gab. Die haben da nicht immer ein groß Halligalli gemacht und der Chor, der einmal gezeigt hat, wie er das Publikum unterstützt. Nicht der Chor hat das Event gemacht, sondern er hat das Publikum unterlegt und diese Kraft verliehen. Und das Tolle war ja, dass die Coaches das super aufgebaut hatten. Also es hat dann die Mitte für den Rang gesungen und die rechte Seite für die linke Seite und umgedreht. Und es hat so eine Kraft erzeugt, das Publikum in den Mittelpunkt zu stellen und nicht zu sagen, und wir sind super toll und machen da vorne die Show, sondern ihr seid großartig und ihr habt gemeinsam hier ein Mega-Erlebnis. Also das war schon, das hat nachhaltig beeindruckt. Ich kann auch erzählen, ich bin am nächsten Tag durch einen Supermarkt geschoben. Ich musste den Wocheneinkauf machen für die Family und hatte immer noch im Ohr und habe eigentlich die ganze Zeit gesungen, weiß der Herzost wäre Bergwerk. Ich glaube, die haben sich alle gedacht, die Frau spinnt. aber das hat echt nachhaltig Eindruck hinterlassen. Und sowas schaffen zu können, glaube ich, ist auch eine tolle Rolle. Und ich glaube, das ist genau das, wofür der BR da ist. Aber es braucht natürlich immer gute Ideen, Gelegenheiten, immer wieder kreativ sein, sowas schaffen zu können und es sich nicht einfach zu machen. Stell eine Band oben drauf, mach ein bisschen Moderation drumherum. Das reicht nicht mehr.
Ja, also ich glaube, Selbstwirksamkeit ist da ja ein großes, wichtiges Wort, den Menschen Selbstwirksamkeit zu geben, auch selber eine Rolle zu geben in sowas und dann können sie das ja auch selber wieder, ne, in ihren eigenen Kanälen als kleine private Influencer sozusagen, ich mache eine Insta-Story, ich war dabei und teilt das mit seinen Freunden und so weiter und so weiter, dann entsteht da ja irgendwie auch über die Rückkanäle, über die digitalen, kann ich mir vorstellen, eine ganz schöne Kraft, ja.
Ja, also es gab auch so viel Resonanz aus unserem Radiopublikum. Also auch die Community an dem Tag, die Menschen, die gar nicht da waren, das ist explodiert. Die sagten, wie schön ist das, wie großartig, was für ein tolles Gefühl bringt ihr darüber. Also das hat nicht nur vor Ort funktioniert, sondern das hat wirklich so alle da zusammengebracht und auch bei den Chören draußen, die haben gesagt, das war so großartig, unsere Choris. Also ein Kollege, der seit 25 Jahren ist, der Korrespondent und der hat alles erlebt. Krisenkatastrophen, Hochwasser, Zug entgleist und der stand da und sagt, das war mit einer der schönsten Aufgaben, die er je hatte, das zu begleiten und da dabei zu sein und das hat bei allen durch die Bank nachhaltig Eindruck hinterlassen und wenn sowas gelingt, dann hat man seinen Job richtig gut gemacht. War ein tolles Erlebnis.
Das klingt so, ja. Das führt mich jetzt direkt zu der großen Frage. Weil wenn man das so hört, ne, das ist ja, wir machen Events und die Leute kommen auch und die finden das toll und die können das selber mitgestalten. Und dann, das führt mich relativ schnell zum Thema Vertrauen dann wieder, ne? Wir haben es am Anfang schon gehabt. Inwiefern ist sowas eine vertrauensbildende Maßnahme in die Gesellschaft? Ist das nur ein punktuelles Ereignis, wo Leute dann eine gute Zeit haben, dann gehen die heim, verbinden das vielleicht zwei Wochen später gar nicht mehr mit dem BR? Oder ist das schon etwas, was natürlich langsam und vielleicht braucht es dann auch Zeit und ist das irgendwie sehr hoher Effort natürlich, den man auch reinstecken muss, auch aber trotzdem eine vertrauensbildende Maßnahme in die Gesellschaft rein?
Also ich glaube, da müssen natürlich alle Elemente zusammenspielen. So ein einziges Event alleine, so wird es nicht sein. Vor allem bei Bahn 1 und Bahn 3, das sind natürlich zwei unglaublich starke Marken mit wahnsinnig tollen, bekannten Personalities alleine über die Reichweite. Und ich bin davon überzeugt, dass wirklich Menschen vertrauen. Und dass wir natürlich immer wieder bestätigen, da sind Menschen, die sind offen für eure Geschichten, die haben Interesse an eurer Lebenswelt, die sind auch so gestrickt grundsätzlich, da kommen wir her, da wo ihr auch herkommt und unterwegs seid, wir sind da an der Nähe, wir kennen eure Probleme. An der einen oder anderen Stelle können wir eine Lösung anbieten. Manchmal wissen es auch wir nicht, aber wir können bei euch sein. Und das merken wir auch an so Tagen, zum Beispiel wenn irgendeine Krise passiert und wie das in der Morningshow, Markus Fahn, unser Morningshow-Moderator, das auch einfach aufgreift, ganz authentisch mit einem, ja, das bewegt mich jetzt und ich weiß manchmal auch nicht genau, was ich denken soll, wenn ich auf dieses oder jenes schaue. Und da schlagen dann auch verschiedene Seelen in meiner Brust und ich bin hin und her gerissen. Und das auch wirklich von Herzen authentisch darzustellen, kommt im Community-Management eine unglaubliche Welle auch an Sympathie, die sagen auch gut, dass es euch gibt und da draußen ist so vieles da, das macht mir irgendwie Angst oder da bin ich unsicher, aber ihr seid da und ihr seid da an meiner Seite und euch vertraue ich an der Stelle und das ist schon ein ganz, ganz großes Kompliment. Aber es heißt auch wirklich immer, immer bei den Menschen sein, immer im Dialog, immer zuhören, ganz stringent, authentisch, echte Personalities. Ich glaube, jeder merkt sofort, wenn jemand was nur spielt oder wenn es irgendwie fake ist oder übertrieben. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das so ein Gesamtgebilde ist, das in Aufmachung, Tonfall, wie wir uns darstellen, wie wir die Events kreieren, in den Themen, dass das so ein ganz stimmiges Bild auch ergibt.
Also du hast jetzt ja auch Markus Fahn zum Beispiel schon angesprochen, den Bayern 1 Morning Moderator. Ihr habt ja noch ein paar andere sehr, sehr bekannte Stimmen, die eine große Wirkung haben bei Bayern 3, Jacqueline Bell und so weiter. Wie wichtig sind so Aushängeschilder dann auch für diese Vertrauensbildung? Sind die nur ein Teil davon und das ist irgendwie, das teilt sich auf ganz viele verschiedene Stimmen auf oder sind die schon zentral für diese Beziehung mit dem Publikum?
Also man hat immer zentrale Personalities im Radio, so funktioniert auch Radio. Ja. Mit der Morningshow stehen die meisten Menschen auf und in der Morningshow, wenn du Moderator, Moderatorin bist, dann bist du ja, du begleitest ja die Menschen beim Zähneputzen und in der Früh, wenn sie noch aufs Klo gehen und sich ihren Tee machen oder ihren Kaffee und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine große Vertrautheit, die man mit diesen Stimmen hat, aber gleichzeitig zum Beispiel haben Bahn 1 und Bahn 3 auch in den Nachrichten eine sehr, sehr hohe Glaubwürdigkeit. Und das finde ich schon herausragend, dass man da auch der Information eine sehr hohe Glaubwürdigkeit eben ausspricht, mehr als in anderen Formaten zum Beispiel. Und das ist auch eine tolle Chance, die wir da nutzen können, weil wir gerade mit Bahn 1 und mit Bahn 3 ja ein Publikum erreichen, das eben nicht alle studiert haben und Abitur, sondern sind wir halt eher auch mit dem Mittelschulabschluss, Realschulabschluss, Lehre, Handwerk und so weiter und so fort unterwegs. Und dass wir gerade auch da mit Nachrichten diese Menschen erreichen und sie eben nicht sagen, hier Fake News öffentlich-rechtlich oder links versifft oder wie auch immer, kennen wir ja alles, begegnet uns ja alles, sondern eine hohe Glaubwürdigkeit in diese Nachrichten setzen. Das ist auch schon echt, echt toll und ein hohes Pfund. Und wir sagen auch immer, das ist auch für uns natürlich Aufforderung, weil wir mit unseren Informationen noch zu Publikum durchdringen, zu das zum Beispiel der BR oder andere Öffentlich-Rechtliche auch nicht mehr so gut durchdringen, weil die Menschen in ihrer Nachrichtenvermeidung auch sagen, das will ich gar nicht mehr hören, die Apps habe ich ausgestellt und wenn Trump mir schon wieder begegnet, bin ich weg und so weiter. Aber die Möglichkeit, über Bahn 1 und Bahn 3 zu kommen und da die Informationen zu setzen mit einem guten Rückkanal zur Community, was interessiert euch da, wo sind eure Herausforderungen, habt ihr da eine Geschichte, habt ihr eine Lösung dazu, mit unseren Nachrichten auch in guter, verständlicher Sprache die Themen zu platzieren. Das sind noch echt tolle Möglichkeiten, die wir haben, die Menschen zu erreichen, auch mit Informationen.
Und also meine nächste Frage wäre die nach dem Markenversprechen gewesen. Also das ist ja wahrscheinlich, hast du das jetzt schon mitbeantwortet, weil was mich zu der Frage mit den Aushängeschildern auch so ein bisschen geführt hat. Ich meine, Bayern 3 hat laut Media-Analyse ja weit über 3 Millionen tägliche Hörer, was ja eine unglaublich große Zahl ist. In einer Welt, die wir immer mehr als fragmentiert sehen, in einer Medienwelt, die in sehr kleine Teilöffentlichkeiten zerfällt, kommt dann so eine Medien so eine Radiomarke wie Bayern 1 daher und sagt, ja, uns hören aber am Tag noch 3 Millionen Menschen. Deswegen würde ich gerne mit dir so ein bisschen über das Wort Massenmedium nachdenken, was wir so ein bisschen ja schon für tot erklärt haben eigentlich, weil ja irgendwie die Zielgruppen nur noch in bestimmten Bereichen sind, sich nur noch für bestimmte Themen interessieren. Und Bayern 1 würde ich jetzt mit den Zahlen, da würde mich dein Blick auch interessieren, wie du auf das Thema blickst, schon noch als Massenmedium sehen. Und Bayern 3 wahrscheinlich auch. So klassisch, wir sind auf Sendung und sehr, sehr viele Menschen verfolgen das, was da passiert. Wie blickst du auf das Thema, so Masse versus Nische? Wie macht ihr das markenmäßig? Wie greift ihr das auf?
Also Bayern 1 und Bayern 3 sind Massenmedien. Ja, der haben ja 45% irgendwie des Radiomarktes im Griff und stehen da auch ganz stabil im Markt. Und das ist wirklich ganz, ganz herausragend. Also da machen beide Teams auch wirklich fantastische Arbeit. Was natürlich schon ist, und das kann man nicht ausblenden, über die letzten 5 Jahre hat Radio 6% an Reichweite gewonnen.
Verloren. Du hast gewonnen gesagt.
Oh, verloren. Ja, wunderschön, wir würden eine Party feiern.
Das wollte ich gerade sagen, dann würden wir jetzt den Champagner kurz aufmachen hier. Genau. Ja.
6% verloren in den letzten 5 Jahren und natürlich, Radio ist nicht tot. Ich weiß auch nicht, wer es gesagt hat irgendwann, keine Ahnung. Aber darauf müssen wir schauen und das müssen wir im Blick behalten. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Geschwindigkeiten. Bei Bahn 1 geht diese Veränderung wesentlich langsamer vonstatten. Aber auch da haben wir ja schon digitale Produkte am Start, im Podcast-Bereich oder auch den Insta-Channel, WhatsApp oder wenn wir gucken, wenn wir jetzt das Bahn 1 Herzklopfen etabliert, das ist so eine kleine Rubrik auf Insta, die ist unglaublich herzerwärmend und schön, da ist unser Reporter unterwegs und interviewt Paare, langjährige Paare nach ihrem Geheimrezept. Also das ist echt, echt cool, was darüber kommt. Das heißt, da bauen wir schon Beiboote, aber sind natürlich noch wesentlich entspannter, was die Veränderung im Radiomarkt angeht. Anders sieht schon bei Bayern 3 aus. So eine Morningshow ist nicht mehr so unbedingt das alleinige Zugpferd zu der Peak, den man ja so kennt. Alle stehen um 7 auf und um 8 muss jeder los. Flacht sich da wirklich kontinuierlich ab. Wir stehen da im Vergleich zu den Mitbewerbern noch gut da, aber es wird immer schwieriger. Es zeigt sich, dass sich am Nachmittag jetzt was rauskristallisiert, dass die Leute da nochmal mehr Aufmerksamkeit dran geben. Das sind eher die Jüngeren, die da reinkommen. Also das müssen wir im Blick behalten und gleichzeitig gucken wir da schon digital, was wir machen. Wir haben einen TikTok-Channel seit einem Jahr, seit 2 Jahren, das schaffst du nie. Das ist ja ein YouTube-Challenge-Format unter Bayern-3-Flagge, True Crime-Podcast. Also da sind wir wesentlich aktiver. Da müssen wir auch wirklich schauen, dass wir dranbleiben und im Radio immer sondieren, was verändert sich jetzt, wo müssen wir wieder anpassen, strategisch, personell. Also da ist die Veränderung wesentlich höher. Und bei Puls haben wir da nicht auch alle Medienmachenden mitbekommen, haben wir uns mittlerweile von dem jungen Radio verabschiedet, einfach wegen zu geringer Relevanz und um dorthin zu gehen, wo die jungen Leute sind. Und das ist im Digitalen. Also da merkt man, sind unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ja, Radio funktioniert, aber man muss die Entwicklungen gut im Blick behalten, um auch so zwei Love-Brands wie Bahn 1 und Bahn 3, da kommt es schneller, gut in die Zukunft zu bringen.
Es ist also diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, den Ansatz, also das finde ich interessant, das mal so zu hören. Und dann natürlich die Herausforderung, was dann mit so Formaten, wie du jetzt angesprochen hast, glaube ich, ganz gut illustriert, dieses Markenversprechen, du hast es vorhin fürs Radio ja skizziert, irgendwie dann auch oder diese Markenansprache, das Versprechen, das Gefühl, was man mit einer Marke vermitteln will, so 1:1 auf den Plattformen zu übertragen, an die Plattform angepasst, aber trotzdem glaubwürdig, dass es auch von der Marke kommt, von der es kommt. Ist das die große Herausforderung dabei?
Ja, natürlich. Menschen abonnieren ja nicht nur wegen irgendwelcher Inhalte, sondern weil sie eine Erwartung haben, weil sie die Personalities kennen, weil diese Erwartung immer wieder erfüllt wird. Und wir arbeiten da ganz konkret wirklich mit einem Markenkern. Der ist auch bei Bayern 1 und bei Bayern 3 unterschiedlich. Sind auch unterschiedliche Lebensalter. Also wir sind bei Bayern 1 sehr konstruktiv unterwegs, haben da auch so Leitsätze, wirklich positiv aufs Leben zu schauen, natürlich alles andere nicht auszublenden, aber auch immer lösungsorientiert in die Richtung zu gehen. Aber auch auch diese Ruhe auszustrahlen. Wir sind ein Begleiter. Wir wollen von euch die guten Geschichten. Und es findet sich in allem, was wir in der Bahn 1 Welt bauen, findet sich da wieder. Da sind wir ganz klar in unserem Markenversprechen und weichen da auch nicht davon ab. Bei Bahn 3 ist es natürlich eher so diese Rush Hour des Lebens. Und wir feiern hier schon noch Bayern und wir sind hier unterwegs und gut gelaunt. Und ja, es ist einfach viel zu tun in dieser Lebensphase von Ende 20 bis Ende 30 tut sich wahnsinnig viel, entweder jobmäßig oder mit Family oder wie auch immer. Da ist jeder gefordert und dem versuchen wir dann auch Rechnung zu tragen mit dem Begleitprogramm. Und das ist, ja, es funktioniert sehr, sehr gut. Und damit haben auch unsere Mitarbeitenden einfach wirklich so im Kopf, worum geht's, was ist der Kern von dem, was wir sind, was diese Marke ausstrahlen soll. Und dementsprechend entwickeln wir auch die einzelnen Produkte. Oder wenn wir was Neues starten, heißt es auch immer, passt es zu unserem Markenversprechen? Sind wir da wirklich klar? Starke Marken sind in der Regel immer ganz, ganz klar in ihrer Markenführung. Und das zieht sich, wie gesagt, durch von Themen, Personalities, Tonfall, Produktion, ja. Events, dass die Leute wirklich wissen, das ist mein Bayern 1, das ist mein Bayern 3. Bei Puls ist schon wieder anders gelagert. Also, was ist angesprochen? Eine Zielgruppe höchst heterogen, also sie sitzen im Bierzelt. Zu 80% sitzen sie im Bierzelt und ansonsten sind sie höchst heterogen.
Egal, was meine Lebenseinstellung ist, im Bierzelt sitzen sie alle.
Da sitzen sie alle, genau. Und ansonsten sind sie höchst unterschiedlich. Das sind Subkulturen en masse und es werden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Das heißt, da also dieses eine Lagerfeuer zu entzünden, ist eigentlich fast schon unmöglich. Insofern arbeiten wir da einfach intensiv Personalities, Hosts, Inhalt, der zur Zielgruppe passt und eher dann auf so eine kleine Zielgruppe zuzuschneiden und dann zu gucken. Und bei euch versuchen wir eben so ein kleines Feuer zu entzünden. Also jetzt ein Beispiel, wer es noch nicht kennt, kann mal reingucken. Die Pulsreportage ist ein ganz erfolgreiches Reportageformat für die junge Zielgruppe. So Selbstversuche machen da unsere Hosts. Das ist also ganz wild, was die zum Teil so ausprobieren. Ich denke mir immer, oh Gott, ich hab's finanziert, was die da so machen. Genau. Und da haben wir jetzt die 1 Million Abonnenten geknackt. Also das ist schon toll. Also es funktioniert, aber es braucht auch seine Zeit, das aufzubauen. Das ist schon auch Arbeit und auch da immer klar an der Zielgruppe orientiert.
Und die ist höchst heterogen. Du hast es gesagt.
Und das meistgeschaute Video im letzten Jahr war der Selbstversuch als Bedienung im
wahrscheinlich im Bierzelt auf dem Oktoberfest.
Genau.
Sehr gut. Ja, aber das, also dieses Bierzelt-Thema beschäftigt mich.
Lässt dich nicht los.
Insofern ja, weil ich auch selber gerne im Bierzelt sitze, das gebe ich gerne zu an dieser Stelle. Aber weil es natürlich auch, ich finde, es erzählt ein bisschen was über, wie wir so auf junge Zielgruppen gucken manchmal. Ne? Also ich glaube natürlich, wenn man jetzt irgendwie 50 Medienschaffende, die keine Marketing oder keine Marktforschung jetzt gemacht haben, fragt, wie stellst du dir eigentlich die jungen Leute vor, dann wird man wahrscheinlich relativ ähnliche Antworten kriegen. So, ne? Die sind so diese jungen, hippen Vogue, auch wenn das Wort natürlich inzwischen auch eher ein Kampfbegriff leider geworden ist als alles andere Menschen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, sagst du jetzt halt ja, aber Bierzelt ist schon für alle irgendwie immer noch spannend und die Leute wollen eigentlich mehr in ihrer Region wieder unterwegs sein und haben irgendwie so ein bisschen mehr dieses, was man gemeinhin wahrscheinlich als konservativeres Lebensgefühl beschreiben würde. Das ist natürlich, wie begegnet euch das in der Arbeit? Also spiegeln euch das die jungen Leute, auch wenn ihr das im Programm aufgreift, dass das auf jeden Fall auf offene Herzen und Ohren stößt? Wie schaust du auf das Thema, diese verschiedenen Lebensrealitäten gut abzubilden im Programm? Gerade auch für die jungen Leute, weil man denen ja oft zuschreibt, die sind alle irgendwie progressiv und keine Ahnung, man hat so ein bestimmtes Bild im Kopf.
Es gibt halt von allem was, ja. Und auch da wissen wir ja auch, ist schon auch viel Populismus unterwegs, so mit der Gen Z. Jetzt haben wir sie einmal in die Schublade gesteckt und dann wissen wir alle, wie der Hase läuft.
Alle faul und so.
So ist es natürlich nicht. Genau, sondern, klar, wenn ich in München in den Club gehe mit 18- bis 25-Jährigen, dann sieht es anders aus, als wenn ich in Landshut das mache oder in Schweinfurt oder sonst wo. Das
ich hatte hier auf meinem Fragenzettel, hatte ich als Beispiel, ich hatte auch München, man meint die 17-Jährige aus München genauso wie den 24-Jährigen in Immenreuth in der Oberpfalz. Habe ich mit dem Finger über die Karte und dann so drauf.
Hast du Immenreuth ausgesucht?
Bin ich bei Immenreuth gelandet. Ja. Das nur am Rande, Entschuldigung.
Auch gut. Auch gut. Ja, wie gesagt, bei Puls ist es einfach insgesamt schwieriger, weil wir verschiedene Zielgruppen bedienen und da sind die einen ein bisschen progressiver und die anderen sind ein bisschen konservativer. Ich glaube, das ist auch einfach wichtig, das alles im Blick zu behalten. Wir machen jetzt zum Beispiel eher für die jungen Leute, die eher in Regionen mit kleineren Städten oder Dörfern wohnen, den Puls-Beichtstuhl. Der funktioniert super und funktioniert auch eher gut mit so traditionellen Themen. Gerade eben, was verdiene ich als Wiesenbedienung oder was ist mir passiert bei uns, bei unserem Dorffest oder sowas. Also da sind solche Geschichten dabei. Und dann gibt es natürlich die progressiveren Sachen wie unseren Podcast für die LGBTQ-Bewegung. Willkommen im Club ist ein ganz toller Podcast, aber natürlich zugeschnitten auf diese Zielgruppe. Also wir versuchen gerade bei den unter 30-Jährigen da schon diese Perspektivenvielfalt auch breit abzubilden. Aber dann ist es immer so ein Thema und da haben wir noch nicht die Lösung gefunden. Natürlich auch mit dem Thema Bindung, wenn du halt auf jede Gruppe, auf jede Subkultur auch versuchst, für sie persönlich etwas zu machen, hast du halt ein Produkt bei denen drinstehen und dann sagen die, das eine finde ich ganz gut, aber um mit dem BR was zu verbinden, müsste man noch natürlich etwas mehr Ansätze finden. Also da versuchen wir jetzt doch schon bei der Pulsreportage mal zu schauen, kann man da eher mal so eine Welt auch bilden, um sie öfters zu treffen. Weil das haben wir auch, jetzt komme ich wieder mit der Medienforschung, festgestellt, dass diese Bindung schon auch entsteht. Einmal dadurch, dass ich die Reichweite habe in der Zielgruppe, aber auch dadurch, dass sie Berührungspunkte hat mit verschiedenen Produkten. Und umso jünger, umso mehr Berührungspunkte brauchen unsere User, weil sie einfach in dieser wahnsinnigen Flut schon gar nicht mehr wissen, wer beschießt sie eigentlich alles mit irgendeinem Inhalt. Und um zu sagen, das ist der BR, darf es nicht nur eins sein, sonst müssten eigentlich laut Forschung irgendwie 5, 6 oder 7 sein. Und das ist schon eine ganze Menge, um da überhaupt so eine Bindung zu erzeugen. Also das ist ein ganz, ganz harter Job. Theoretisch wüsste man, wie es geht, aber Lösungen haben wir keine, weil dazu fehlen natürlich auch die Finanzen.
Ja, ich wollte gerade sagen, natürlich
Produkte ins Gleis.
Unglaublich ressourcenaufwendig, ja. Jetzt hast du gerade schon natürlich auch gesagt, einmal die Aufgabe, also dieser Markenbindung im Digitalen der jungen Zielgruppe, vor allem im Kontext von, sie werden ja überschwemmt mit Content, sowohl von Creatern, aber immer mehr ja auch von der KI. Wir alle, die auf Social Media unterwegs sind, und da sind wir ja, glaube ich, alle mehr oder weniger, merken ja, wenn sie ihre Apps aufmachen, sei es TikTok, sei es Instagram oder andere, dass man inzwischen eigentlich mehr KI-Content sieht als anderen. Also so geht es mir gefühlt auf jeden Fall. Ist das eigentlich eher Chance oder Gefahr für eine Medienmark wie euch, dass ihr entweder untergeht, also das wäre ja so die Gefahrseite, oder dass wieder Menschen mehr nach so Halt- und Ankerpunkten auch im Digitalen suchen, wie der BR dann einer sein könnte zum Beispiel?
Naja, im Endeffekt ist es beides. Und der User wird es dann im Endeffekt zum Schluss auch entscheiden. Es ist natürlich diese KI-Flut, das ist einfach immens, was uns da allen jeden Tag begegnet. Was ich merke, und das sind immer, das komme ich wieder mit meinen Töchtern, eine ganz gute Richtschnur, dass ich schon, die checken schon verdammt viel, die checken es besser als ich. Oder mein Mann, der kommt zum Beispiel um die Ecke und sagt, Mensch, da hüpfen jetzt wieder Kaninchen auf den Trappen. Pullin. Und die sagen, Mensch, Papi, das ist doch KI. So, also wo wir Erwachsenen das eher noch lernen müssen, die wachsen damit auf und können das sehr, sehr gut unterscheiden. Das finde ich sehr spannend. Und ich bin davon überzeugt, eben dieses Menschenvertrauen Menschen, dass sie das wissen und dass es deswegen eigentlich für uns die Chance ist, wirklich zu sagen, das ist hochwertiger Content, der ist von Menschen gemacht. Wir merken ja auch schon, dass junge Leute auf Social Media ja bewusst schon Inhalte so generieren oder so herstellen, dass man merkt, das ist gar nicht KI, weil ist mit Absicht dieses oder jenes eingebaut, was eine KI nie erzeugen würde. Das finde ich also einen ganz spannenden Trend und finde ich sehr, sehr positiv. Und dann wird es Dinge geben, die werden zu unserem Leben gehören und werden das Medienleben auch verändern. Und das ist, nehmen wir hochwertige Produktionen mit entsprechenden Hintergründen, wo man die Masse aufdoppeln muss auf Millionen, die da, keine Ahnung, irgendwo im Mittelalter kämpfen und so weiter und so fort. Also das gehört natürlich einfach zum Geschäft dazu. Da sind Herausforderungen, natürlich auch entsprechende Regularien zu finden. Es ist eine Herausforderung, man geht unter. Die Frage ist, wie macht man es? Ich glaube, ein großes Thema ist auch einfach nochmal Regulierung Social Media. Wir wissen, wozu diese Inhalte dann auch benutzt werden, dass viele uns nichts Gutes wollen, dass es die Tech-Milliardäre natürlich auch ausnutzen mit ihren Algorithmen. Da braucht es eine saubere Regulierung. Ich glaube, das muss her. Ich bin auch überzeugt, das kommt. Das kann man nicht so laufen lassen. Aber im Moment, klar, es ist für uns eine große Herausforderung.
Das ist natürlich auch nochmal eine eigene Podcast-Reihe.
Ja.
Wahrscheinlich das Thema. Was ich auch noch interessant finde bei der Frage, natürlich auch da haben wir wieder, wenn wir über den reinen Inhalt, der flutet die Plattformen und macht die Auffindbarkeit schwieriger für etablierte Medienmarken mit seriös generierten Content. Aber eine Chance ist natürlich auch wieder wahrscheinlich der Rückkanal, ne? Der dann natürlich auch wieder dieses Mitsprache und ich kann irgendwie mitreden und am anderen Ende sitzt ein echter Mensch, der hört sich das an oder antwortet mir oder wie auch immer. Wie schaust du da auf eure Verantwortung, auch gerade mit Blick auf Puls? Was ich mich oft frage, wenn ich auf junge Angebote schaue, auf Angebote für junge Menschen, auf Medienangebote, in einer Gesellschaft, in der junge Themen ja jetzt nicht unbedingt Hochkonjunktur haben oder die Perspektive von jungen Leuten bei Themen, sagen wir lieber mal so, nicht unbedingt Hochkonjunktur haben, selbst wenn sie selbst betreffen, wie wir diskutieren über das Social-Media-Verbot oder über die Wehrpflicht oder so, hat man die Perspektive der Menschen, die es dann eigentlich am Ende betreffen soll, irgendwie wenig drin. Wie schaust du darauf und wie nehmt ihr die Verantwortung auch gerade mit Puls, mit dem jungen Angebot wahr, auch diese Stimme geben den jungen Leuten?
Das ist extrem wichtig. Also das halte ich auch für extrem wichtig. Wir haben auch ganz bewusst da kein Community-Management, wir haben wirklich eine Community-Redaktion. Und wir planen von Anfang an bei Puls, wenn wir mit einem Produkt an den Start gehen, gibt es da eine eigene Community-Ressource dafür. Also nicht, das ist irgendwie ein Team, sind 4 Leute und die versuchen sich durch die Kommentare durchzuwurschteln und irgendwie zu herzeln und mal kurz zu antworten, sondern jedes einzelne Produkt in seinem Team hat auch wirklich einen Community-Redakteur, der sich mit dem Thema auskennt, der also wirklich mitdiskutieren kann, regulierend eingreifen kann, andere Perspektiven mit einbringen. Und das ist sehr, sehr wichtig und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und auch bei Bayern 1 und bei Bayern 3 legen wir ganz großen Wert. Wir haben die Community-Redaktion auch jetzt aufgebaut, die letzten 2 Jahre noch personell stärker ausgestattet, um viel mehr in diesen Dialog zu kommen, auch bei Bayern 1 on Air. Wer mal mag, kann sich den Vormittag mal anhören. Den haben wir wirklich für die Community gestrickt. Mit einer ganz, ganz tollen Resonanz. Auch bei Bayern 3 machen wir viel mit der Community zusammen. Also das ist ein permanentes Zusammenspiel, ein sehr, sehr guter Dialog. Manchmal wird auch miteinander telefoniert, wenn man merkt, jetzt haben wir uns irgendwie verbissen in der Diskussion. Ich rufe den jetzt vielleicht besser mal an. Machen unsere Leute auch eigentlich sehr, sehr gerne. Das heißt, wir sind da eigentlich sehr nah dran. Wir nehmen das auf, interessieren uns für die Geschichten, lassen die on air vorkommen und wir haben auch wirklich das Ziel, so pro Monat kommt eine gewisse Anzahl an Themen der Community bitte on air und das hat auch das Radio jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch nochmal deutlich verändert.
Ich glaube, was man zum Schluss festhalten kann, ist, wenn man dir so zuhört, es ist kein Zufall, der Erfolg, den die Marken, über die wir ja heute gesprochen haben, den die ja durchaus haben, das kann man ja an den Zahlen ablesen, glaube ich. Da muss ich dir gar nicht Honig ums Maul schmieren, weil es sagen die Zahlen, dass du erfolgreiche Marken verantwortest. Und auch deswegen wollte ich einfach nochmal mit dir sprechen, weil jeder Erfolg hat ja auch eine Grundlage irgendwo. Und ich glaube, das ist ganz gut rausgekommen heute. Warum gerade diese Marken trotz aller Schwierigkeiten und trotz natürlich auch da eine Reichweite irgendwie sinkt. Und ihr habt natürlich die gleichen Herausforderungen wie alle anderen. Der Erfolg, der da ist, gibt ja euch recht. Und dieser unbedingte Fokus auf die Community und das echte Miteinander in dieser Flut an Content, an Bullshit, der da draußen so unterwegs ist, ist, glaube ich, kann ein Erfolgsrezept sein für die Zukunft, wenn auch mit auf kleinere Marken jetzt abseits vom Bayerischen Rundfunk geschaut, glaube ich, wenn man so sich Gedanken macht, wer ist denn meine Community für mich und wer ist wichtig für mich und was ist mein Publikum und mit denen in den Austausch zu treten, das kann ja von Nische bis zu Masse, kann man das ja auf sich immer so ein bisschen runterbrechen, beziehen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, wenn wir auf die Medientrends, wir haben sie am Anfang angesprochen, so schauen, ist das wahrscheinlich der ist für mich zumindest der Übertrend über allem, dieses wer ist mein Publikum und wie kann ich mit denen zusammen irgendwie navigieren in dieser Content-Flut. Ich glaube, das ist zusammengefasst vielleicht das, was wir besprochen haben in den letzten 45 Minuten.
Es gibt den neuen Megatrend 2027, ab ins Bierzelt.
Ab ins Bierzelt. Und das ist ein fantastisches Schlusswort. Findet Jana Dotzauer und mich 2027 im Bierzelt und da können wir, oder auch vorher noch, da können wir dann weiter reden über diese Themen, über die wir heute gesprochen haben. Liebe Diane, vielen, vielen Dank. Das war wirklich, sehr wirklich gerne. Spannend Dankeschön. Und interessant. Und das hat sich doch gelohnt, dass wir das nochmal vertieft haben. Unseren kleinen Talk von der Bühne beim Trend-Event des Mediennetzwerk und jetzt hier im Podcast der Medientage. Dankeschön, dass du dir nochmal Zeit für mich genommen hast.
Sehr gerne. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Alles Gute dir. Und auch euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Und das war's von mir an dieser Stelle. Bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.